Ich bin Daniel Retschitz-Egger. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Mehr als 80% der Menschheit ist noch nie in einem Flugzeug gesessen. Und wenn Entwicklungsländer und ärmere Regionen den wirtschaftlichen Aufstieg schaffen wollen, braucht es einen dramatischen Ausbau des Flugverkehrs. Das sagt Julian Jäger, Co-Vorstand des Flughafen Wien, in der neuen Folge unseres Schwester-Podcasts CEO. Im Gespräch mit meiner Kollegin Petra Stuiber erklärt Jäger, wie man 32 Millionen Reisende im Jahr managt, wie ein blinder Passagier das Security-Team auf Trab hielt, wie sich der Flughafen gegen Blackouts schützt und wieso es noch keine dritte Piste gibt. Das Interview hören Sie jetzt hier bei Thema des Tages. Wenn Sie neue Folgen von CEO hören wollen, sobald sie erscheinen, dann abonnieren Sie unseren eigenständigen CEO-Kanal auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl.
Julian Jäger, Sie sind seit 2011 im Vorstand der Flughafen Wien AG, haben Ihre berufliche Laufbahn aber 1998 als Projektleiter bei der Erstellung von Webseiten für eine Softwarefirma begonnen. Wie kommt man von der Webseite zum Flughafen?
Das war eine spannende Zeit damals. Das war eigentlich die Startzeit, das Internet, würde ich sagen. Das war die erste Zeit, wo dann auch experimentiert worden ist mit Videos im Internet. Wir haben damals für die Telekom, für den ÖSV, für einen Handballclub hier die Webseiten erstellt und auch Videos erstellt. War insofern sehr, sehr spannend. Wir haben auch einen super Event mit Christemann Stermann, die im Internet ein österreichisches Ländermatch kommentiert haben, veranstaltet. Aber letztendlich war das eher ein Nebenjob, der sich sozusagen aus dem Studium heraus entwickelt hat. Und ich bin eigentlich von der Ausbildung her Jurist und habe dann eben dort meine Tätigkeit beendet in dieser Branche und habe als erster das Gerichtsjahr gemacht, dann ein bisschen bei einem Steuerberater ein Jahr gearbeitet und habe dann 2002 in der Rechtsabteilung der Flughafen Wien AG begonnen.
Sie nehmen mir die Vorstellungsrunde quasi vorweg, das ist schon mal sehr vorbildlich. Was haben Sie denn, als Sie in der Rechtsabteilung des Flughafen Wiens begonnen haben, dort über den Flughafen Wien gelernt, was Ihnen heute noch hilft?
Also der Start in der Rechtsabteilung war eigentlich toll. Wir waren damals eine recht kleine Abteilung, zwei Juristen und unser Chef, der Generalsekretär. Und das Schöne in dieser Position war, und ich glaube, es ist noch so, dass praktisch jedes Projekt, das am Flughafen stattfindet, irgendwann einen Juristen braucht. Am Beginn des Projekts, weil es irgendein Problem gibt, um das überhaupt zu starten, zum Vertragsabschluss oder irgendwo zwischendrin. Das heißt, man lernt das Unternehmen sehr, sehr gut kennen, lernt es in seiner Breite kennen, hat auch viel mit dem Vorstand zu tun. Und insofern war das ein super Start. Und ich könnte jetzt nichts Konkretes nennen, was ich da gelernt habe, aber ich habe das Unternehmen sehr, sehr gut kennengelernt und das hilft mir heute natürlich auch noch. Und man kennt dann doch über die Jahre oder inzwischen Jahrzehnte viele Vorgeschichten zu Themen, die uns immer noch beschäftigen.
Hat sich die Branche für Sie so ergeben oder ist es etwas, was Sie fasziniert hat, das Fliegen? Fühlen Sie so etwas wie die Schönheit des Fliegens?
Also es hat sich für mich zufällig ergeben. Also ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich ewig schon ein Flugenthusiast war oder schon als Kind davon geträumt habe, am Flughafen zu arbeiten. Es war Zufall bis zu einem gewissen Grad. Und ich habe aber schon die Erfahrung, dass entweder die Leute relativ schnell wieder gehen oder sehr, sehr lange bleiben. Also ich glaube, der Arbeitsplatz Flughafen, egal ob bei uns oder bei der Austrian, das ist schon was Besonderes. Und man trifft die Leute in der Branche auch immer wieder. Also auch bei den Flughäfen, da gibt es doch eine große Stabilität. Und insofern bin ich nicht der Einzige, der dann hängen geblieben ist am Flughafen, auch wenn man es ursprünglich nicht unbedingt vorhatte.
2007 gab es ja dann den Sprung an die Spitze des Malta International Airport, an dem der Flughafen Wien beteiligt ist. Wieso die kleine Mittelmeerinsel Malta?
Ja, nachträglich stelle ich mir die Frage auch. Ich bin damals sozusagen karrieretechnisch eigentlich angestanden in Wien und diese Chance hat sich ergeben und ich habe mir dann gedacht, es ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, was ganz anderes zu tun. Und war im Nachhinein der absolut richtige Schritt. In Wien hatten wir am Flughafen in dieser Phase, ich war 2007 bis 2011 in Malta, 2007 als CCO hingegangen, noch eine relativ kleine Funktion und ein Jahr später dann CEO geworden. In Wien gab es allerhand Probleme und interne Auseinandersetzungen und in Malta hat eigentlich alles sehr, sehr gut funktioniert und es war eine tolle Erfahrung. Ein im Verhältnis kleineres Unternehmen, wir hatten damals rund 3 Millionen Passagiere und 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Dinge einfach tun zu können.
Aber man arbeitet ja nicht nur, sondern man lebt ja auch dort. Sie waren 4 Jahre dort auf einer relativ kleinen Mittelmeerinsel. Ist das nicht langweilig auf die Dauer?
Also ich weiß nicht, ob ich 20 Jahre dort leben wollen würde, aber 5 oder fast 5 waren okay. Und wenn man regelmäßig auch wegkommt, um ehrlich zu sein, es hat tatsächlich Spaß gemacht. Die Leute sind sehr, sehr freundlich. Ich habe endlich gut Englisch gelernt dort auch, weil man kommt mit Englisch dort überall durch. Und ich muss sagen, historisch und kulturell ist die Insel unglaublich spannend. Also sozusagen, man könnte lang darüber reden, warum so eine Mini-Insel ein eigener Staat ist und ein EU-Mitglied. Also ich finde die Insel unglaublich spannend, hat unglaublich schöne Ecken. Wir haben die Zeit eigentlich dort tatsächlich sehr, sehr genossen.
Seit 2011 sind Sie ja jetzt in Schwechat tätig und Sie sind, wenn man es global betrachtet, dafür zuständig, dass rund 32 Millionen Passagiere pro Jahr gründlich und schnell abgefertigt werden. Dass es sicher ist, dass man auch einkaufen kann. Wie kompliziert ist es, einen Flughafen zu leiten?
Es ist herausfordernd. Ich würde nicht sagen, dass es kompliziert ist. Und es macht meistens auch großen Spaß, muss ich sagen. Und was Sie beschrieben haben, sozusagen die Breite der Aufgabenbereiche, ist eigentlich das, was herausfordernd ist, aber Spaß macht. Und wenn ich mir so einen Tag anschaue, ich beschäftige mich binnen weniger Stunden mit dem, wie man neue Airlines nach Wien holen kann, wie man bestehende Kundenbeziehungen verbessert, wie man die Cybersecurity verbessert, welche neuen Geräte wir bei der Sicherheitskontrolle einbauen, bis zum welchen Standort unsere Techniktochter haben soll und viele andere Dinge. Also bis zu der Leitung quasi eines Shoppingcenters sozusagen. Welche Marke soll da in unserer Terminalerweiterung wohin kommen? Das heißt, das Schöne ist schon, dass wir als Flughafen mit rund 5.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Unternehmen sind, aber das aufgeteilt ist in ganz unterschiedliche Bereiche. Und das ist das Spannende, dass wir führen eine Sicherheitsfirma, eine Reinigungsfirma, eine Technikfirma. Wir haben den normalen Flughafenbetrieb, wir betreiben ein Shoppingcenter, wir machen Betriebsansiedlungen rund um den Flughafen. Das heißt, das ist ein sehr breites Aufgabengebiet und das macht viel Spaß. Logischerweise bei 32 Millionen Passagieren jedes Jahr gibt es auch jede Menge Probleme und um die muss man sich eben kümmern. Aber wenn man ein gutes Team hat, dann macht meistens auch das Spaß.
Womit verdient denn der Flughafen am meisten Geld?
Mit dem eigentlichen Flugverkehr, das heißt mit den Flughafentarifen. Das ist sozusagen nicht das Profitabelste, aber in absoluten Zahlen ist das...
1 Milliarde Umsatz haben Sie gemacht.
Über 1 Milliarde Umsatz.
Im vergangenen Jahr. Mhm. Und das heißt also mit den Passagierflügen oder mit den Cargoflügen, was ist da der größere?
Der größte Treiber ist der Passagier. Mhm. Also das kann man ganz global sagen, weil der Passagiertarif ist mit Abstand die höchste Einnahmequelle. Und die Passagierzahlen treiben natürlich dann auch noch die Umsätze beim Parken und in den Shops und in den Loungen. Also das heißt, da gibt es natürlich dann noch positive Nebeneffekte. Insofern hängt unser Ergebnis ganz, ganz stark am Passagiervolumen.
Wie wichtig ist es für einen internationalen Flughafen, wie eben Schwechat, einen National Carrier zu haben? Also eine Fluglinie, die quasi dorthin gehört? Mit den Austrian Airlines, die in Wahrheit der Lufthansa gehört, aber dennoch, wie wichtig ist so etwas oder ist es egal?
Nein, das ist ausgesprochen wichtig, denn es gibt keine andere Airline, die einen Hub in Wien betreiben würde. Das heißt, wenn jemals der Hub in Wien geschlossen werden würde, es wäre praktisch unmöglich, eine andere Airline dazu zu bringen, den Umsteigeverkehr in Wien zu organisieren. Und die Austrian gemeinsam mit der Lufthansa hat rund 50% Marktanteil am Flughafen Wien, aber einen deutlich höheren Marktanteil auf der Langstrecke zum Beispiel oder Richtung Osteuropa. Und ich glaube, das, was den Flughafen Wien ausmacht, sind ja nicht nur die Ferienflüge, sondern ganz wesentlich für uns sind die Langstreckenverbindungen und die vielen Verbindungen nach Osteuropa. Wenn man sich Wien anschaut, wir sind ein wichtiger Diplomatiestandort. Wir haben immer noch sehr, sehr viele Osteuropa-Headquarter, die in Wien angesiedelt sind. Und das funktioniert deswegen so gut, weil wir über die Austrian einfach ein dichtes Netzwerk in Richtung Ost- und Südosteuropa anbieten können und weil wir die Langstreckenverbindungen haben. Und dementsprechend ist es ausgesprochen wichtig, hier die Austrian als Hub-Carrier am Standort zu haben.
Eine Zeit lang hat es ja so ausgesehen, als könnte Bratislava Wien das Wasser abgraben. Das ist dann nicht so gewesen. Liegt es daran, dass es dort keinen National Carrier gab oder was war der Grund?
Ich glaube, das Problem von Bratislava ist einfach letztendlich Wien. Wir sind sehr, sehr nah dran. Wir sind ja die, ich glaube, weltweit die zwei am nächsten nebeneinander liegenden Hauptstädte. Und Bratislava hat heute weniger Passagiere als vor 20 Jahren. Und wir sind im selben Zeitraum von in etwa 15 Millionen auf über 30 Millionen gestiegen. Also das Problem von Bratislava ist, glaube ich, wirklich hauptsächlich, dass der Flughafen Wien so nah an Bratislava liegt und es werden heute vermutlich mehr slowakische Passagiere von Wien als von Bratislava abfliegen. Und ich denke, das ist das Hauptproblem vom Flughafen Bratislava.
Wie muss ich mir Ihren Alltag vorstellen? Also ist das eine Reihe von Sitzungen oder laufen Sie durch die Shopping Mall und schauen, dass alles in Ordnung ist? Tauchen Sie auf im Pausenraum des Reinigungspersonals und schauen Sie, ob alle da sind?
Also an den meisten Tagen ist es eine Abfolge von Sitzungen und die Tür geht auf und zu. Aber ich bemühe mich schon, irgendwie relativ viel auch am Flughafen unterwegs zu sein und mit Kolleginnen und Kollegen zu sprechen. Und das ist auch das Schöne am Flughafen, wenn ich 2 Stunden durch den Terminal gehe, dann habe ich einen sehr, sehr guten Eindruck, wie es unseren Passagieren geht.
Woran sehen Sie das? Das interessiert mich.
Das Erste, was auffällt, ist die Sauberkeit. Mir fällt auf, also ob es Schlangen gibt irgendwo. Jetzt muss man natürlich zu einer bestimmten Zeit vor Ort sein. Und immer wenn die Ferien beginnen, versammelt sich das Management-Team um 3:30 in der Früh, um da zu schauen, wie es läuft, dass wir einen guten Start in die Ferien haben. Aber es ist letztendlich, ist es das, ja, welche Schlangen sieht man, wie sauber ist es.
Sehen Sie es auch an den Mienen der Passagiere, ob es ihnen gerade gut geht?
Also da möchte ich jetzt nicht zu viel hineininterpretieren. Nein, aber letztendlich ja, wie die Stimmung insgesamt ist, wobei die ist am ersten Ferientag immer ein bisschen gestresst, vor allem 4 in der Früh.
Da aber sind Sie dann in der Abflughalle oder wie ist
genau,
das dann?
Genau, wir gehen immer eine Runde, weil wir haben ja unterschiedliche Spitzen. Das heißt, das beginnt beim Check-in, wo die Leute ihr Gepäck abgeben, über die Bordkartenkontrolle, Sicherheitskontrolle. Das heißt, die Brennpunkte am Flughafen verschieben sich auch regelmäßig. Und da muss man natürlich überall ein bisschen einen Eindruck haben. Und mir ist immer wichtig, dass wir sozusagen ins erste Ferienwochenende möglichst ohne Probleme starten. Und das ist dann meistens auch ein gutes Zeichen für den restlichen Sommer.
Als Passagierin hat man dennoch das Gefühl, dass Fliegen immer mühsamer wird. Rigide Sicherheitsvorschriften, alles muss man selbst machen, inklusive Einchecken. Es gibt halt sehr oft auch Verspätungen, häufige Streiks von Luft- und Bodenpersonal, nicht so sehr entschwächert, aber allgemein gesprochen. Spüren Sie das auch, dass die Bedingungen des Transports immer schwieriger werden?
Also wenn es die Möglichkeit gibt, da ist ein bedienter Schalter und da gebe ich ihn selber auf, gehe ich auch zum bedienten Schalter. Aber der Riesenvorteil dadurch, dass wir hier sehr viel auf Self-Drop-Off umgestellt haben, ist, dass die Schlangen viel kürzer sind. Denn letztendlich die Airline bezahlt den Schalter und bezahlt das Personal. Wenn es aber nur danach ginge, würden die 2 Stunden vor Abflug hier den Schalter öffnen. Der Self-Service-Schalter, der ist 24 Stunden am Tag offen. Das heißt, wir haben es wirklich gesehen, 4 in der Früh hatten wir früher sehr lange Schlangen. Seit letztem Jahr, seit hier Self-Drop verwendet wird, gibt es keine Schlangen beim Check-in, auch nicht bei den Low-Cost-Carriern, weil das eigentlich die ganze Zeit so dahin tröpfelt.
Weil sich die Leute auch daran gewöhnen werden.
Genau. Und insofern, ja, die Sicherheitsvorschriften, die sind mühsam oder mühsamer als bei allen anderen Verkehrsträgern. Aber letztendlich ist das auch etwas, an das man sich, glaube ich, gewöhnt. Und wenn man auch da eine gewisse Routine hat, und da glaube ich, dass wir auch ein sehr engagiertes Personal haben und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Durchschnitt freundlich und das auch sehr schnell machen. Wir haben auch hier sehr kurze Wartezeiten. Also es stimmt, es ist ein Prozess, der schwieriger ist als Zugfahren. Aber ich glaube, wenn man eine gewisse Routine hat, dann rennt das Ganze dann doch meistens halbwegs entspannt ab. Und das ist auch das Feedback, das wir insgesamt von den Passagieren bekommen.
Das ganze Land hat Probleme damit, Personal zu bekommen. Also das ist tatsächlich sehr häufig so, egal in welcher Branche man nachfragt, dass die Leute sagen, wir kriegen kein Personal. Wie ist das am Flughafen? Haben Sie das Gefühl, Sie haben genügend Personal? Und können Sie dieses auch halten? Oder gibt es da immer wieder Sparmaßnahmen?
Also aktuell haben wir genug Personal. Ich glaube, es gelingt uns auch ganz gut, hier das Personal zu halten. Es gab eine schwierige Phase nach der Pandemie. Aber auch da sind wir, glaube ich, deutlich besser rausgestartet als die allermeisten anderen europäischen Flughäfen, weil wir eben 2 Jahre in Kurzarbeit waren, hier auch die staatliche Unterstützung hatten, das Personal zu halten. Damals haben uns rund 20% der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf eigenen Wunsch verlassen.
Das ist ein Fünftel, das ist nicht so wenig.
Stimmt, aber wir waren ja auch nicht sofort wieder auf 100%. Das heißt, wir hatten die Chance, hier schnell auch wieder aufzustocken. Und wir haben uns auch bemüht, da und dort ein bisschen effizienter zu werden. Aber deswegen hatten wir direkt nach der Pandemie im Sommer 2022, 2023 hier deutlich weniger Probleme als andere Flughäfen. Sie erinnern sich vielleicht daran, da gab es schon quer durch Europa vielen Flughäfen lange Schlangen bei den Sicherheitskontrollen. Das gab es in Wien nie. Und wir haben, muss ich dazu sagen, auch die Löhne sehr substanziell erhöht, gerade im Bereich der Sicherheit zum Beispiel. Aber aktuell gelingt es uns ganz gut, hier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden. Im Vergleich zu anderen Flughäfen muss man natürlich auch sagen, uns hilft unser Standort. Wenn ich zu den Kollegen in Deutschland oder auch in Westösterreich schaue, die haben es schon schwieriger. Uns hilft hier immer noch das Lohn- und Gehaltsgefälle zwischen Österreich und der Slowakei und Ungarn. Und durch unsere Lage haben wir natürlich hier auch viele Kolleginnen und Kollegen aus unseren Nachbarländern.
Zuletzt gab es Unfälle, weil Fluglotsen Fehler gemacht haben. In Schwechat ging ein blinder Passagier an Bord, der bis China geflogen ist, eher zurückgeschickt wurde. Sind das Zufälligkeiten, die sich häufen, oder erkennen Sie dahinter ein gewisses System, an dem Sie arbeiten müssen?
Also was den blinden Passagier betrifft, da haben wir in der Zwischenzeit die Maßnahmen hier nochmal deutlich verschärft. Dass solche Fehler nie völlig auszuschließen sind, das liegt in der Natur der Sache. Ich möchte aber auch betonen, es war nie ein Sicherheitsrisiko, denn der Passagier ist die Sicherheitskontrolle ganz normal durchlaufen, aber er hatte kein Ticket. Insofern war er ein blinder Passagier und wir haben hier jetzt die Maßnahmen deutlich verschärft. Aber ja, es kommt immer wieder vor, dass Passagiere versuchen, hier hinter anderen Passagieren durchzugehen, die da und dort die Unachtsamkeit von Personal auszunutzen. Also ich glaube, wir sind für die Zukunft hier deutlich besser aufgestellt, aber völlig ausschließen kann man das nie. Das Wichtigste aus unserer Sicht ist aber immer das Durchlaufen der Sicherheitskontrolle. Und wir kontrollieren natürlich in solchen Fällen unmittelbar und sofort per Video und per Videoüberwachung, ob die Sicherheitskontrolle auch durchlaufen worden ist. Das war in diesem Fall so. Und dementsprechend gab es nie eine Gefährdung für andere Passagiere oder Personal.
Apropos Sicherheit, was passiert, wenn in Schwechat der Strom ausfällt?
Also wir hatten schon vor 13 Jahren mal einen Stromausfall von ein paar Stunden. Grundsätzlich haben wir Generatoren. Grundsätzlich haben wir auch eine Stromanbindung, die redundant ist und die von zwei unterschiedlichen Umspannwerken kommt. Aber natürlich, wenn so eine Situation wie in Spanien oder in Portugal jetzt auftreten würde, dann hätte auch der Flughafen hier keinen Strom. Auch wenn wir mehr als 50% des Stroms per Photovoltaik selbst produzieren und wir natürlich Generatoren haben, um hier im Notfall selbst Strom produzieren zu können. Aber wenn so ein flächendeckender Ausfall wäre, wie jetzt gerade in Spanien und Portugal, dann wäre im Prinzip die Antwort, hier den Verkehr geregelt runterzuführen. Das heißt, man nützt die Generatoren, man nützt den Strom, den man selbst produziert, um hier alle schon in der Luft befindlichen Flugzeuge runterzubringen. Man wird vermutlich sich überlegen, ob man Flugzeuge noch starten lässt oder nicht. Das hängt dann davon ab, ob das jetzt wirklich ein großer Stromausfall in halb Europa ist oder nur uns regional in Wien betrifft. Aber im Prinzip, bei so einem groß angelegten Stromausfall würde man die Passagiere informieren, dass sie nicht mehr zum Flughafen kommen sollen. Man wird den Flugbetrieb geregelt runterfahren und die Passagiere, die bei uns gestrandet sind, bestmöglich versorgen.
Der Flughafen Wien, und ich nehme an, auch Sie, sind ja sehr stolz darauf, dass der Vienna International Airport seit 2023 CO2-neutral ist. Jetzt muss man allerdings schon sagen, insgesamt hat das Fliegen keinen guten Ruf mehr. Es geht um den Kerosinausstoß, es geht um den ökologischen Fußabdruck der Passagierinnen und Passagiere und des ganzen Landes. Es gibt ständige Auseinandersetzungen mit Umweltschutzorganisationen. Ganz ehrlich, wenn Sie selbst jetzt reflektieren würden, wenn wir darauf bauen, dass wir einen guten, großen Flughafen in Österreich haben mit ständigen Wachstumsraten, setzen da wir nicht eigentlich auf das falsche Pferd? Sollten wir nicht besser unsere Bahnhöfe ausbauen?
Das sehe ich in überhaupt keinem Widerspruch. Und ich glaube, man sieht, dass sozusagen weltweit die Luftfahrt deutlich wächst. Über 80% der Menschheit ist noch nie in einem Flugzeug gesessen. Wenn man will, dass Afrika eine wirtschaftlich positive Entwicklung nimmt, dann geht das nur mit einem dramatischen Ausbau des Flugverkehrs. Man wird solche riesigen Kontinente nie mit der Bahn erschließen können. Und in Europa ist es einfach so, dass Europa ein sehr dezentraler Kontinent ist. Und aus meiner Sicht macht eine Bahnanbindung irrsinnig viel Sinn, wenn ich zwei große Catchments verbinde, so wie New York, Washington, Peking, Shanghai, London, Paris. Ich bin da sehr dafür, dass sozusagen hier auch der Bahnausbau in Europa weitergetrieben wird. Das wird nur nicht ersetzen den Flugverkehr. Und dementsprechend, wir haben ja auch eine optimale Kooperation mit der ÖBB. Wir würden uns auch sehr stark wünschen, dass die ÖBB hier den Flughafen Wien noch besser anbindet. Und wir freuen uns drauf, wenn in etwa 10 Jahren hier wir eine bessere Anbindung nach Bratislava und Budapest bekommen. Allerdings, das dauert jetzt schon sehr, sehr viele Jahre und wir reden von noch mal circa 10 Jahren, bis wir hier eine wirklich schnelle Anbindung nach Budapest bekommen. Und ich glaube, das beschreibt auch das Problem schon ziemlich stark, dass einfach der Bahnausbau sehr, sehr lange dauert.
Das geht ein Flughafenausbau schneller?
Ja.
Denken Sie an Berlin?
Berlin ist hier, glaube ich, das schlechte Beispiel, aber ich bin überzeugt davon, dass hier Flughäfen sind eben relativ überschaubar, was sozusagen die Ausdehnung betrifft. Und insofern, ja, Flughafenausbau geht schneller und es gibt ja in Europa noch einiges an ungenutzter Kapazität. Also insofern, es werden ja gar nicht viele Flughäfen in Europa aktuell gebaut, anders als in China oder in Indien, wo sehr, sehr viele Flughäfen dazukommen. Also aus meiner Sicht, wenn man über den CO2-Fußabdruck der Luftfahrt redet, geht es nicht darum zu sagen, die Luftfahrt soll nicht mehr stattfinden. Die Menschen wollen fliegen, die Wirtschaft braucht das Fliegen. Ich glaube, das ist sozusagen nicht die Alternative, nicht zu fliegen, sondern wir müssen dafür sorgen, dass die Flugzeuge CO2-neutral fliegen können. Da gibt es technische Lösungen, aber es wird noch einige Jahre dauern, bis die wirklich so weit sind, dass die Luftfahrt CO2-neutral ist. Und deswegen, glaube ich, sollte man die politischen Anstrengungen in die Richtung lenken. Wie bekommt man ausreichend CO2-neutralen Treibstoff, um Flugzeuge hier CO2-neutral betreiben zu können?
Bleiben wir bei der CO2-Neutralität. Sie haben es selbst erwähnt, also Sie produzieren 50% des Stroms, den der Flughafen an sich braucht, selbst mit Photovoltaikanlagen. Allerdings, es wird ja auch wahnsinnig viel Strom verbraucht. Der Betrieb eines Flughafens braucht viel Energie. Wie geht sich das denn überhaupt wirklich aus mit der CO2-Neutralität, mit diesen vielen Landungen, mit einem Flughafen, der eben auch einen großen Technikbereich hat, wo Flugzeuge gewartet und repariert werden und letztlich auch bei den vielen Billigfluglinien? Also ist das nicht eigentlich nur eine besonders geschickte Rechnung, dass man am Ende sagen kann, man ist CO2-neutral? Wie ehrlich ist man da wirklich bei solchen Berechnungen?
Also wir führen einen CO2-neutralen Betrieb. Das inkludiert nicht die Flugzeuge, die fliegen, sondern das betrifft den gesamten Betrieb am Boden des Flughafen Wien. Wir haben hier in den letzten 15 Jahren unseren CO2-Ausstoß von über 70.000 Tonnen CO2 pro Jahr auf rund 10.000 Tonnen reduziert. Ein Teil ist die Photovoltaik, aber auch der Strom, den wir nicht selbst produzieren, ist grüner Strom. Auch die Fernwärme bekommen wir CO2-neutral. Also das alles haben wir reduziert in den letzten 15 Jahren. Und das Einzige, unter Anführungszeichen, was überbleibt, diese 10.000 Tonnen CO2, das sind eigentlich Spezialfahrzeuge am Vorfeld, wo es noch nicht wirklich konkurrenzfähige elektrische Fahrzeuge gibt. Also das ist von den Catering-Fahrzeugen über die Schlepper, die die Flugzeuge herumschleppen. Das sind die Dinge, die noch dieselbetrieben sind. Und diese 10.000 Tonnen, die kompensieren wir über Climate Austria. Das war das vom BMK empfohlene Kompensationsprogramm. Und dementsprechend, ja, führen wir CO2-neutralen Betrieb. Ich sage es aber gleich dazu, uns ist natürlich bewusst, dass der reine Flughafenbetrieb der viel kleinere Teil des Problems ist. Und deswegen, glaube ich, wäre es ganz wichtig, dass man hier in Europa bei der sogenannten SAF-Produktion, Sustainable Aviation Fuels, hier in die Gänge kommt und hier in den nächsten Jahren hier deutlich mehr produziert als bisher.
Bevor wir zu den wirklich schwierigen Fragen kommen, würde ich ganz gern eine kleine Lockerungsübung mit Ihnen machen, nämlich einen Word-Rap. Ich stelle Ihnen 12 Fragen, die Sie am besten, wenn es möglich ist, mit einem Wort beantworten, damit Sie unsere Hörerinnen und Hörer auch ein bisschen besser kennenlernen, nämlich persönlich kennenlernen. Sind Sie bereit?
Ja.
Okay. 4-Tage-Woche oder 7-Tage-Woche?
Persönlich eher 7-Tage-Woche, wobei ein Tag nicht unbedingt 8 Stunden haben muss. Insgesamt kommt das, glaube ich, ganz auf die Tätigkeit drauf an. Wir haben viele Bereiche, da gibt es die 4-Tage-Woche.
Sport vor oder nach der Arbeit?
Nach der Arbeit.
Führen Sie einen Terminkalender selbst?
Teilweise.
Auf welche Eigenschaften achten Sie bei Bewerbern am meisten?
Persönlichkeit.
Gibt es eine gute Art zu kündigen?
Ist immer sehr unangenehm.
Was ist Ihr wichtigster Soft Skill?
Ich mag Menschen.
Auf welches Networking-Event können Sie nicht verzichten?
Ich gehe auf einige, aber mir fällt jetzt kein einzelnes ein, das so wichtig wäre.
Office, Homeoffice oder Hybrid?
Hauptsächlich Office.
Welche Eigenschaft, die Sie haben, hat Sie an die Spitze gebracht?
Ich bewege mich gut in Organisationen, ich mag mit Menschen arbeiten.
Gibt es eine Work-Life-Balance?
Ja.
Sollen Väter und Mütter gleich lange in Elternkarenz gehen?
In der Theorie ja, bei mir persönlich war es nicht so.
Ihr Tipp an junge Leute, die erfolgreich werden wollen?
Das, was man macht, sollte man gern tun. Und man sollte immer in Alternativen denken und nicht auf ein Ziel fokussieren. Ich glaube, man muss offen sein und man kann auch im Beruf auf sehr unterschiedliche Dinge glücklich werden.
Vielen Dank, das war's schon. Ziehen Sie locker?
Absolut.
Sehr gut. Dann, Herr Jäger, kommen wir zu einem Thema, von dem ich jetzt mal behaupte, es ist wahrscheinlich eines Ihrer Lieblingsthemen, unter Anführungszeichen. Können Sie uns das Problem der dritten Piste in 5 Sätzen erklären, die alle verstehen?
Da würde ich eine Gegenfrage stellen. Was ist das Problem?
Offensichtlich ein großes, denn es wird immer noch ein Gezerre darum gemacht, ob diese dritte Piste gebaut werden soll oder nicht.
Ich versuche es in 5 Sätzen. Ob eine dritte Piste gebaut wird oder nicht, ist eine Entscheidung der Flughafen Wien AG. Der positive Aspekt einer dritten Piste ist, dass wir hier zusätzliche Kapazitäten für Landungen und Starts schaffen können. Es gibt ganz wenige Flughäfen in Europa, die das können.
Aus geografischen Gründen?
Auch aus genehmigungstechnischen Gründen. Es gibt sozusagen wenig Flughäfen, wo es die Möglichkeiten gibt, hier noch weiter auszubauen. Was wir aber als börsennotierte Gesellschaft einfach auch beurteilen müssen, ist, rechnet sich dieses Projekt, und ich sage seit 15 Jahren eigentlich immer dasselbe, wir werden eine dritte Piste dann bauen, wenn sie genehmigt ist, das ist inzwischen abgehackelt, wenn wir der Überzeugung sind, dass es hier diesen zusätzlichen Bedarf auch gibt und wenn sie sich rechnet. Und da sind wir gerade dabei, das zu beurteilen, und da werden wir in den nächsten 6 bis 12 Monaten dann auch eine Entscheidung fällen. Denn natürlich haben sich jetzt über die Pandemie und was die Baukosten betrifft ein paar Dinge verändert, und dementsprechend müssen wir uns das jetzt überlegen. Aber die Entscheidung liegt bei uns, und in den nächsten 6 bis 12 Monaten wird es ja auch eine Entscheidung geben.
Das heißt, Sie sind sich im Wesentlichen noch nicht ganz sicher, ob es sich tatsächlich auf Dauer rechnen wird.
Das ist neben einigen anderen Dingen, wie man konkret das Projekt angehen würde. Aber ja, natürlich, das ist letztendlich hier auch die wesentliche Entscheidung. Rechnet sich das Projekt so, wie es da liegt, oder nicht?
Gibt es eine Tendenz? Können Sie schon ein bisschen was verraten?
Nein.
Jetzt gibt es seit Jahrzehnten einen Dauerkonflikt mit den Bürgerinitiativen, die gegen das Projekt sind, zuletzt auch immer heftiger, mit Umwelt-NGOs wie der letzten Generation. Ich stelle mir das ziemlich anstrengend vor. Haben Sie jemals überlegt, wie Sie diesen Konflikt gütlich auflösen könnten?
Ich glaube, da liegt ein riesiges Missverständnis vor. Es gibt mit ganz, ganz wenigen Fundamentalgegnern den einen oder anderen Konflikt. Es gibt mit sämtlichen Umlandgemeinden, und da sitzen die Bürgermeister und Bürgermeisterinnen drinnen, die wirklich vom Fluglärm betroffen sind und deren Bürgerinnen und Bürger wirklich vom Fluglärm betroffen sind drinnen. Und mit denen gibt es seit 25 Jahren einen intensiven, aber konstruktiven Austausch. In Wirklichkeit ist es eine kleine Minderheit, die hier Fundamentalopposition betreibt. Und mit sehr vielen Bürgerinitiativen und vor allem auch mit den Umlandgemeinden sind wir in einem positiven Austausch, wo wir seit 25 Jahren versuchen, die realen Lebensumstände der Menschen zu verbessern. Das ist schwierig.
Wie kann man das eigentlich machen, oder wie stelle ich mir das vor? Weil was kann ich verbessern? Entweder fliegt ein Flugzeug über mich drüber oder nicht.
Aber auch da kann man die Zahl der Betroffenen reduzieren. Und wir verzichten während danach zwischen 23.30 Uhr und 5.30 Uhr auf 98% der Flugbewegungen. Von 21 bis 7 Uhr gibt es über den größten Teil von Wien überhaupt keine Überflüge. Das heißt, wir fliegen nicht über den Westen von Wien, wir fliegen nicht über Schwechat. Die dichtest besiedelten Gebiete haben von 21 bis 7 Uhr komplette Ruhe. Und mein Eindruck ist, dass hier diese Fakten oft ignoriert werden und dass hier von den Anrainergemeinden und den Bürgerinitiativen in Wirklichkeit in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr, sehr viel erreicht worden ist. Aber natürlich, ein wachsender Flughafen und ein wirtschaftlich erfolgreicher Flughafen, das ist auch ein Konfliktfeld. Und mein Eindruck ist schon, dass wir eigentlich auch mit den meisten Bewohnerinnen und Bewohnern der Umlandgemeinden ein sehr gutes Auskommen haben, weil die umgekehrt auch schätzen, wie stark wir als Arbeitgeber sind, dass wir ein verlässlicher Arbeitgeber sind. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gehören 10% des Unternehmens. Und jede Familie, die ein paar Jahre oder Jahrzehnte im Umfeld des Flughafens erlebt, hat jemand in der Familie, der am Flughafen auch arbeitet. Das heißt, ich glaube, die meisten Menschen können hier schon sozusagen abwägen und zu sagen, was ist das, was mir der Flughafen bringt? Und das ist ja nicht nur im Umland so, sondern das gilt auch für Wien. Wir sind für den Wirtschaftsstandort unglaublich wichtig. Wir sind für den Tourismus in der Stadt wichtig. Also ich glaube, was mir in dieser Diskussion oft untergeht, ist, dass man auch zu schätzen wissen muss, welche wirtschaftliche Bedeutung der Flughafen und die gesamte Luftfahrt hier in Ostösterreich und in ganz Österreich hat. Und auf der anderen Seite muss man überlegen, wie man die Belastung für die Bevölkerung so weit wie möglich minimieren kann. Und da geht es dann auch um Verhandlungen über, ist jetzt eine Flugroute ein paar hundert Meter weiter links oder weiter rechts und wer ist betroffen und wie viele Menschen sind betroffen. Das ist ein mühsamer Prozess, aber diesen Prozess leben wir im Dialogforum jetzt schon seit vielen Jahren und das bringt immer wieder Verbesserungen. Das sind keine spektakulären Verbesserungen jedes Mal, aber in Summe bemühen wir uns wirklich sehr intensiv, hier die Rahmenbedingungen zu verbessern. Und das wird von den allermeisten Bürgerinitiativen, die mit uns zusammenarbeiten, und den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern auch geschätzt.
Ich merke, dass Sie ein wenig emotional werden. Was regt Sie an dieser kleinen Gruppe von Anrainern, die sozusagen fundamental dagegen sind, haben Sie es genannt? Was regt Sie an denen auf?
Ehrlich gesagt, die regen mich überhaupt nicht auf. Sozusagen jeder Mensch hat das Recht, sich über das, was ihn belästigt, hier sich zu beschweren. Das heißt, das würde ich niemandem absprechen. Mein Eindruck ist schon, dass das sehr häufig Leute sind, die belästigt sind durch Fluglärm, die aber eigentlich keinen Fluglärm haben. Und wir haben oft in Gegenden Beschwerden, wo wir den Fluglärm gar nicht messen können, weil der Umgebungslärm lauter ist. Also sozusagen, da gibt es schon auch alle möglichen Ausformungen. Und ich finde es auch irgendwie zumindest bemerkenswert, dass wir aus dem Westen von Wien, Liesing und Penzing, sehr, sehr viele Beschwerden haben und viel mehr als aus Simmering, wo die Fluglärmbelastung eine deutlich andere ist. Also mein Eindruck ist, der Grad der Belastung ist nicht immer sozusagen 1:1 umlegbar in das, wie man sich da artikuliert. Also insofern, nein, mich stört eigentlich, wenn dann eher sozusagen das, und das ist sozusagen das, den Fundamentalgegnern hier eine deutlich größere Plattform geboten wird und denen, die sich sozusagen der Kleinarbeit und der mühseligen Auseinandersetzung mit der Luftfahrtindustrie hier stellen, dass die deutlich weniger Aufmerksamkeit bekommen. Das ist eigentlich das, was mich stört, denn die Zweiteren, von denen ich gesprochen habe, die erreichen etwas und die Ersteren, da ist mein Eindruck, da geht es eigentlich eher um politische Stimmungmache.
Das heißt, das ist auch eine gewisse mediale Kritik, die Sie hier versuchen elegant anzubringen.
Wenn Sie das so verstehen wollen, ja.
Jetzt gibt es Beliebtheitsrankings für Flughäfen. Zuletzt hat der Flughafen in Singapur gewonnen und Wien ist aber ein bisschen abgerutscht auf den 15. Platz. Warum? Was haben Sie falsch gemacht?
Also da würde ich es jetzt umdrehen. Wenn Sie irgendeinen Wiener fragen, wo er glaubt, dass der Flughafen Wien in einem globalen Flughafen-Ranking steht, dann würden die wenigsten sagen, wir sind unter den besten 20. Also insofern bin ich mit dem 15. Platz sehr, sehr zufrieden. Natürlich würde es uns freuen, wenn wir irgendwann da mal vielleicht vor Zürich oder München liegen und da arbeiten wir auch sehr, sehr hart daran. Ich bin auch überzeugt, dass wir in 2 Jahren, wenn wir unsere Terminal-Erweiterung eröffnen, hier noch deutlich besser werden. Unser Ziel ist ja nach wie vor hier ein 5-Stern-Airport. Das wäre der 3. in Europa, bis jetzt in München und Rom, die 5-Stern-Airports in Europa. Also das ist nach wie vor unser Ziel.
Für alle, die nicht aus der Flugbranche sind, was ist das? Ein 5-Stern-Airport?
Skytrax, das ist sozusagen das Unternehmen, das hier diese Bewertungen macht und die Sie gerade zitiert haben, die vergeben auch Sterne. Aktuell sind wir ein 4-Stern-Flughafen und unsere Ambition ist, hier ein 5-Stern-Flughafen zu werden. Da wären wir eben der 3. in Europa. Also diese Ambition haben wir nach wie vor. Wir werden mit unserer Terminalerweiterung, wo wir 70.000 Quadratmeter zusätzlich bauen und sehr viel zusätzliche Warteflächen anbringen, neue Gastronomie, neue Shops, größere Sicherheitskontrolle, zusätzliche Busgates, neue Loungen. Also wir werden hier die Qualität im Terminal deutlich verbessern, weil wir einfach viel mehr Fläche dann auch zur Verfügung haben werden. Mit diesem Projekt wollen wir dann auch ein 5-Stern-Flughafen werden. Da würde es mich auch freuen, wenn wir irgendwann von Platz 15 vielleicht in Richtung 10 uns bewegen. Aber ob wir jetzt 13. oder 15. sind, das sind für mich beide sehr, sehr gute Ergebnisse und auf denen wollen wir aufbauen und besser werden.
Jetzt sind Sie und Ihr Co-Vorstand Günter Ofner 2011 eingesetzt worden. Davor gab es, Sie haben es selbst angesprochen, Turbulenzen und Schwierigkeiten rund um den Bau des Skylinks. Und Ihre Aufgabe war eigentlich damals, diese Schwierigkeiten zu beenden. Was können Sie im Nachhinein sagen, was waren die größten Fehler die gemacht wurden beim Bau des Terminals?
Also die ersten 2-3 Jahre meiner Tätigkeit als Vorstand am Flughafen Wien habe ich mich überwiegend mit den Fehlern des Skylink beschäftigt oder des Terminal 3. Insofern, ich glaube, es war das Grundkonzept jetzt schon ein bisschen schwierig.
Inwiefern?
Weil es einfach zu klein geplant war. Es war sozusagen, der Pier ist zu schmal, aber das brauche ich jetzt nicht groß erzählen, weil jeder, der am Flughafen Wien fliegt, sieht das. Und das sind die Dinge, die wir nie mehr verändern können. Ich glaube, ein großer Fehler war, dass wir damals zu wenig Kompetenz in der eigenen Bauabteilung hatten. Ich glaube, ein Fehler war, dass man, während man schon den Bau begonnen hat, hier weiter geplant hat und Umplanungen vorgenommen hat. Das war ein ähnliches Problem im von Ihnen angesprochenen Flughafen Berlin. Und das dritte Problem war, dass man intern zerstritten war und nicht gemeinsam versucht hat, die Probleme zu lösen, sondern eher in den Medien hier übereinander gesprochen hat. Und ich glaube, diese Kombination hat dann dazu geführt, dass einfach sozusagen das öffentliche Image des Flughafens damals sehr, sehr gelitten hat.
War diese interne Zerstrittenheit, von der Sie gerade gesprochen haben, 5 Jahre davor dann auch der Grund, warum Sie nach Malta gegangen sind?
Nein, das hatte damit nichts zu tun. Hat sie dann, glaube ich, erst auch dramatisiert, als ich schon in Malta war. Also ich hatte das Privileg, mich um den Flughafen Malta und die Entwicklung dort zu kümmern und nur am Rande mitzubeobachten über den Pressespiegel, was sich in Wien abspielt. Aber ich glaube, das Wesentliche ist auch gar nicht, was damals dann passiert ist, sondern das Wesentliche für mich ist, welche Lehren wir aus dem Bau von Skylink dann gezogen haben. Und ich glaube, wir haben die richtigen Lehren gezogen, denn seitdem haben wir jedes Bauprojekt und da hoffe ich auch, dass das, oder gehe davon aus, dass das auch für das Projekt der Süderweitung gilt. Wir haben jedes Bauprojekt in der vorgegebenen Zeit und im Budget abgeschlossen. Die Süderweitung soll im ersten Halbjahr 27 eröffnet werden und 420 Millionen kosten oder maximal 420 Millionen kosten. Wir haben auch, glaube ich, uns wirklich jahrelang Gedanken gemacht, wie sollen die Funktionalitäten sein bei dem Gebäude. Also das sind alles Dinge, die wir selbst entwickelt haben. Und dann für die Planung braucht man natürlich Professionisten, aber in Wirklichkeit die Entwicklung des Gebäudes, die Funktionalitäten, das haben wir selbst entwickelt und wir haben auch eine sehr kompetente Bauabteilung, die entsprechend dahinter ist, dass die beauftragten Firmen hier das auch ordentlich umsetzen. Und ich glaube, das waren die wesentlichen Dinge, die wir jetzt schon besser machen als damals.
Das sind sozusagen quasi die faktischen Auswirkungen. Es gibt aber Leute, die sich auskennen rund um den Flughafen und die meinen, das Problem damals sei ein anderes gewesen, nämlich dass ihre Vorgänger sich viel zu viel von der Politik hinein regieren haben lassen und dann viel zu viel auch auf die Politik gehört haben und dadurch sind erst viele Konflikte entstanden. Sehen Sie das auch so?
Wie viel da jetzt dann wirklich konkreter Einfluss ist und wie viel vielleicht auch vorauseilender Gehorsam, das kann und will ich nicht beurteilen, weil ich bin dort damals nicht am Tisch gesessen. Faktum ist, dass wir schon von Beginn an gesagt haben, wir wollen und brauchen keine politische Einmischung. Ich muss dazu sagen, das wurde auch immer von allen Seiten eingehalten. Und ich kann mich an keine einzige Personalentscheidung, die ich getroffen habe, erinnern, wo es in irgendeiner Form eine politische Intervention gegeben hätte. Und ja, möglicherweise hat die Politik aus diesen Problemen damals auch die Lehre gezogen, dass es besser ist, einen Flughafen zu haben, der funktioniert, der ordentlich Dividende abliefert, der zufriedene Kunden und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat. Und insofern funktioniert hier, bekommen wir auch viel Unterstützung durch unsere Eigentümer, aber auch durch den Bund während der Corona-Pandemie. Also diese Kooperation funktioniert gut.
Wenn man vor neuem Job ist und vor so einem Berg an Herausforderungen steht, wie muss ich mir das vorstellen? Was macht man da als erstes? Können Sie sich erinnern, was Sie damals als erstes gemacht haben?
Also wir haben uns mal angeschaut, wie organisieren wir das Unternehmen? Und wenn man Zweiervorstand ist, glaube ich, macht es viel Sinn, dass man die Schnittstellen möglichst klar organisiert und auch möglichst wenige Schnittstellen hat und dass man sozusagen in den Bereichen hier wirklich auch arbeiten kann. Ich glaube, das ist was Wesentliches. Und das Zweite ist dann die Personalauswahl. Letztendlich bewegst du als Vorstand allein nichts. Du brauchst ein gutes Team. Und wenn man ein gutes Team rund um sich hat, dann wird das sich im Unternehmen ja auch fortsetzen. Und das heißt, das Zweite war sicherlich hier, das Team dann entsprechend aufzustellen. Und dann muss man sagen, wenn man hier diesen Job oder so wie wir das 2011 übernommen hat, die mediale Aufmerksamkeit war damals eine sehr, sehr hohe. Das war etwas, wenn man aus dem gemütlichen Malta kommt, das war sicherlich eine Umstellung. Und dann jagt ein Problem ohnehin das andere. Das heißt, ich glaube, der Vorteil, wenn man dann eine gewisse Routine im Job hat, dass man viel mehr plant, dass man viel längerfristig denkt, dass man viel länger, damals war es einfach Troubleshooten, ja. Man wird da hineingeworfen und es entsteht jeden Tag ein Problem, das man lösen muss. Und mit der Zeit kann man dann ein bisschen aktiver gestalten und aktiver planen.
Jetzt sagen Sie, die Politik spielt jetzt keine Rolle mehr, wenn es um schwierige Entscheidungen geht. Haben Sie freie Handhabe. Aber nach der jetzigen österreichischen innenpolitischen Logik ist es dennoch so, dass Ihr Kollege Günther Ofner der schwarze Vorstand ist und Sie sind der rote. Sie kommen aus einem sozialdemokratischen Haus. Sie kommen ursprünglich aus Oberösterreich. Ihre Mutter war SPÖ-Nationalratsabgeordnete. Wie gehen Sie denn um mit dieser Zurechnung? Stört Sie das?
Nein, warum sollte mich das stören? Ich war ja auch selbst politisch aktiv. Ich war in der Studentenpolitik tätig. Also nein, das stört mich nicht, weil es den Tatsachen entspricht. Ich würde nur nicht gern danach gemessen werden, sondern ich würde gern entsprechend der Arbeit der letzten 15 Jahre gemessen werden. Und ich glaube, da kann ich auch für den Kollegen Ofner sprechen. Unabhängig davon, ob wir jetzt politisch zuordnenbar sind oder nicht, sind wir der Überzeugung, dass wir eine gute Arbeit geleistet haben. Und der politische Teil, der sollte nicht schaden, der sollte auch nicht nutzen. Aber letztendlich für die Bewertung der Arbeit und für die Bewertung der Ergebnisse des Unternehmens sollte es irrelevant sein.
Aber jetzt persönlich gefragt, wenn Leute über Sie sprechen und sagen, na, der ist das geworden, weil er ein Roter ist und der andere ist das geworden, weil er ein Schwarzer ist. Ist das etwas, was man immer so ein bisschen als Stachel im Hinterkopf hat und was einen dann stört? Weil das ist sozusagen, es schwebt immer so im Raum, Sie sind das deswegen geworden, weil Sie eben eine bestimmte politische Farbe mit sich herumtragen.
Ich glaube nicht, dass ich deswegen geworden bin. Ich glaube, ich bin es deswegen geworden, weil ich Malta sehr gut gemanagt habe. Und das war insofern in meiner Karriere sicherlich die mit Abstand beste Entscheidung, dorthin zu gehen. Denn wenn ich in Wien geblieben wäre, glaube ich, jemand aus dem Managementteam des Flughafen Wien wäre damals nicht Vorstand geworden. Also ich glaube, geworden bin ich es, weil ich damals über 10 Jahre Erfahrung am Flughafen Wien hatte und vor allem den Flughafen Malta gut geführt habe. Dass es letztendlich natürlich nicht schadet, wenn man manche der Entscheidungsträger auch kennt. Das ist aber im Privatunternehmen genauso. Und insofern, nein, mich stört das nicht, wenn in Zeitungsberichten immer SPÖ-nahe, ÖVP-nahe oder sowas steht. Denn letztendlich glaube ich, und das würde ich schon für mich in Anspruch nehmen, völlig unabhängig von dieser parteipolitischen Zuordnung, der Flughafen Malta hat sich zu meiner Zeit gut entwickelt, hat sich danach toll entwickelt, der Flughafen Wien hat sich sehr gut entwickelt. Und als Bewertungshorizont, glaube ich, sollte man die politische Zuordnung nicht heranziehen.
Jetzt sind am Flughafen Wien, das Land Niederösterreich, zu je 20% beteiligt. Die von Ihnen schon erwähnte Mitarbeiterbeteiligungsprivatstiftung zu 10% macht insgesamt 50%, bleiben 44% für eine Luxemburger Gruppe, die heißt Airport Group Europe SRL. Dahinter steckt, wie das Nachrichtenmagazin Profil einmal recherchiert hat, eine IFM-Gruppe, die in Australien verortet wird, eigentlich. Uneigentlich, so die Recherche vom Profil, verliert sich die Spur der Eigentümer irgendwo in der westlichen Karibik. Theoretisch und auch praktisch könnte diese Eigentümergemeinschaft die Mehrheit am Flughafen erlangen. Wie beunruhigt sind Sie über diese Beteiligungsform und über diese Aufteilung der Anteile?
Bin ich überhaupt nicht beunruhigt, denn es kann praktisch eben IFM nicht die Mehrheit am Flughafen Wien übernehmen. Wir haben 20% Wien, wir haben 20% Niederösterreich, wir haben 10% bei den Mitarbeitern. Der Flughafen Wien selbst hat vor einigen Jahren mal 0,15% zurückgekauft. Das heißt, es gibt die österreichische Mehrheit jedenfalls über Wien, Niederösterreich und die Mitarbeiterstiftung.
Also etwas mehr als 50%.
Genau, durchgerechnet. Und letztendlich, ja, jetzt hätte man sich wünschen können, dass vielleicht nicht ein australischer Pensionsfonds, sondern österreichische Unternehmen, österreichische Banken, Versicherungen hier Anteile zugekauft hätten am Flughafen Wien. Denn für IFM war das hochprofitabel. Unsere Ergebnisse haben sich ja seit dem Einstieg von IFM hier deutlich verbessert. Aber das ist nicht geschehen und dementsprechend hat IFM jetzt hier 44%. Man muss aber auch dazu sagen, es gibt eine Entscheidung des Wirtschaftsministeriums und IFM darf maximal 2 Eigentümervertreter von 10 stellen. Das heißt, der faktische Einfluss von IFM ist hier sehr limitiert und insofern, wir haben eine gute Kooperation mit IFM, die haben sachkundige, kompetente Vertreter im Aufsichtsrat. IFM hält auch Anteile, glaube ich, an 8 oder 9 australischen Flughäfen, an der Manchester Airport Group. Das heißt, der Input, den wir von dort im Aufsichtsrat bekommen, ist ein positiver. Und insofern, nein, mir macht das keine Sorgen, weil ich weiß, dass eine österreichische Mehrheit hier am Flughafen Wien gesichert ist.
Also ein Ausverkauf des Airport Vienna steht nicht bevor?
Nein, AFM ist der größte Aktionär und wir wollen auch, dass wir an der Börse bleiben. Das heißt, wir hoffen auch, dass die restlichen 6% hier an der Börse weiterhin notiert bleiben. Aber die österreichische Mehrheit ist gesichert und insofern schlafe ich hier sehr gut.
Bevor Sie gut schlafen, noch ein paar kleinere Fragen zum Abschluss. Am Flughafen geht es ums Fliegen. Das Fliegen beschäftigt Sie während Ihres gesamten Berufslebens. Was war denn bisher Ihre sanfteste Landung beruflich?
Beruflich? War eigentlich bei jedem Jobwechsel am Anfang durchaus ein bisschen turbulent. Also so ganz sanft war das nie.
Und was war, umgekehrt gefragt, Ihre härteste Bruchlandung?
Also fällt mir jetzt auch kein Einzelbeispiel ein, wo irgendwas ganz furchtbar schief gegangen ist. Es gibt immer in, glaube ich, auf jeder beruflichen Station gibt es Dinge, die jetzt nicht so toll gelingen. Aber also so eine richtige Bruchlandung, kann ich mich nicht erinnern. Unangenehm sind immer, wenn man sie von Menschen trennen muss. Vor allem auch, wenn man Menschen teilweise auch lange kennt, Kolleginnen und Kollegen, mit denen man auch länger zusammengearbeitet hat. Das sind die unangenehmen Dinge, aber bis jetzt, und da muss ich auf Holz klopfen, eine echte Bruchlandung gab es noch nicht und ich habe auch nicht vor, am Flughafen Wien eine zu erleiden.
Herr Jäger, vielen Dank für das Gespräch.
Danke sehr.
Wenn Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Folge gefallen hat und Sie unsere Arbeit unterstützen wollen, abonnieren Sie am besten den Standard. Alle Infos dazu gibt es auf abo.derstandard.at. Diese Folge wird produziert von Christoph Neuwirth. Scholt Wilhelm ist unser Chef vom Dienst. Unsere Musik stammt von Maximilian Bless. Ich bin Petra Stoiber. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.